Auch ich begrüße euch alle sehr, sehr herzlich und freue mich, diesen Gottesdienst mit euch zu erleben. Es war schon sehr reichhaltig bis hierher. Angelo, vielen Dank für diesen Rahmen, für die Worte von dir, Christian, für die tolle Musik. Es war schon so viel drin, dass ich nicht weiß, ob ich euch so viel anderes noch sagen werde können, aber vielleicht einen etwas anderen Weg gehe, um vieles von dem, was wir schon so gehört haben, auch nochmal zugehört zu bringen. Aber wenn die Frage im Raum ist, wer ich bin, dann ist eigentlich aktuell das, was mir am meisten am Herzen liegt, zu sagen, ich bin vielleicht der stolzeste Brautvater, den es gerade gibt. Unsere älteste Tochter hat geheiratet und das ist eine ganz, ganz große Freude, das auch miterleben zu dürfen. Und noch eine große Freude, mein jüngster Sohn, der jüngste von 4, hat seine letzte Schulwoche seiner Schulkarriere vor sich. Wir werden alt. Wir werden groß. Aber so ist es. Wunderbar. So aus dem Leben und auch wunderbar mit euch so über die Dinge reden zu können heute Nachmittag, die zum Leben dazugehören. Es gibt so die ganz, ganz wunderschönen Dinge, die wir sehr gerne mitteilen. Und es gibt so diese leidigen Dinge. Die leidige Frage. Wir haben dieses Leid unterstrichen gehabt. Bei dem Thema, weil es geht um diese Frage nach dem Leid, natürlich eine leidige Frage, warum lässt Gott das zu? Und es soll euch überraschen, es hat offenbar auch gewirkt, dass es nicht heißt, warum lässt Gott das Böse zu und das Leiden, sondern warum lässt Gott das Gute zu? Und ich hoffe, wir werden auch darauf unsere Antworten entdecken zwischendrin. Aber wir sind auf jeden Fall bei dieser Frage zunächst. Nach dem Schmerz, den wir kennen in dieser Welt, nach dem unbändigen Leiden, nach der Realität des Bösen in dieser Welt. Wie immer sich das ausdrückt, wir reden von dem, was dem Leben, der Schönheit des Lebens und der Lebensfreude entgegensteht. Wie kann das sein und wie gehen wir mit dem um und zu all dem, was wir da erleben können, kommt eben auch dann diese Frage hinzu, diese leidige Frage, die auch belasten kann. Gott, was hast du da mit zu tun? Wie passt das zusammen und überhaupt, warum das Ganze? Warum passiert es da in dieser Woche in Frankreich, dass ein 14-Jähriger eine andere 14-Jährige mit vielen Messerstichen tötet? Und er kann selber nicht sagen, warum er es getan hat. Warum passiert es, dass da ein Regionalzug in Garmisch-Partenkirchen im sicheren Süddeutschland auf dem Weg nach München, wo meine Frau berufstätig ist, entgleist und plötzlich aus dem Nichts viele Tote zu beklagen sind, viele Schwerverletzte. Warum? Warum überfällt ein Land wie Russland, das ich persönlich unglaublich lieben gelernt habe, die Ukraine, tötet, zerstört, vertreibt, stiehlt Getreide und verkauft es zu horrenden Preisen. Warum all das? Warum tun Menschen einander an, was sie einander antun? Warum dann plötzlich so aus dem Nichts heraus eine tödliche Diagnose? Warum stirbt eine Mutter erst kürzlich im Schnalztal unter einer Lawine? Warum verliert ein Vater seinen Job oder vielleicht auch die Achtung seiner Frau, seiner Kinder? Ich habe so manchmal im Bekanntenkreis, wo sich die Familie von ihnen losgesagt hat. Furchtbare Schmerzen. Ihr Lieben, wir Menschen leiden an Krankheit, an Bosheit, an Sinnlosigkeit, an Angst. Menschen sterben und wir könnten diese Liste fortsetzen. Existenziell ist diese Frage, weil sie unsere Existenz betrifft und weil sie unser eigenes Erleben betrifft. Und ich denke, jeder von uns könnte seine Geschichten dazu erzählen. Es ist eine uralte Frage. Es ist die älteste wahrscheinlich aller menschlichen Fragen nach diesem Leid. Es ist eine sehr zentrale Frage und deshalb gibt es eine ganze Weltreligion, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Der Buddhismus hat als erste These, alles Leben ist Leiden. Und der ganze Buddhismus versteht sich als ein Regelwerk oder ein Versuch, dem Menschen zu helfen, mit dem Leiden umzugehen. So zentral ist dieses Thema. Und deshalb müssen wir darüber reden, auch wenn wir es sehr ungern tun und auf jeden Fall nicht leichtfertig. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so einen großen Respekt hatte vor einem Thema wie heute. Es geht an die Substanz und vor allem, es verbindet sich mit so vielen individuellen, schmerzlichen Erfahrungen. Es ist auch sehr komplex, es ist mitunter auch sehr widersprüchlich, das ganze Thema. Es ist schwierig. Und ich verspreche euch keine leichtfertigen Antworten. Und ich verspreche euch auch, dass manche Fragen offen bleiben werden. Aber wir müssen uns dran wagen und ich habe es getan, weil ich darum gebeten worden bin und ich muss vieles abkürzen und möchte direkt auch zu dieser Frage kommen, warum wir da eben auch diese Frage nach Gott stellen und wie sich überhaupt auch das Leiden mit dem Glauben verbindet. Wie lässt sich das versöhnen? Es ist diese Theodizee-Frage. Gott, welche Rolle spielst du in all dem? Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland ein Bühnenstück von Wolfgang Borchardt, Draußen vor der Tür. Und in diesem Bühnenstück, da wird von einem Soldat Beckmann berichtet, der auch aus seinen Kriegserfahrungen erzählt im Zweiten Weltkrieg. Und er spricht dort den lieben Gott an. Und er sagt, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben nach dir gerufen, Gott, wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Und dann diese bemerkenswerte Aussage vom Soldaten Beckmann. Wir kennen dich nicht mehr, Gott. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen anderen. Weißt du, einen für unsere Angst, einen für unsere Not, einen ganz, ganz neuen Gott. Soldat Beckmann. Immerhin, dieser Soldat und mit ihm viele, viele Menschen rufen wenigstens nach Gott. Sie suchen nach Gott und das ist ja schon viel wert, wenn uns das Leiden zumindest auch in diese Richtung führt, denn Gott wird vorausgesetzt. Es muss ihn offenbar geben, man hadert mit ihm, man spricht mit ihm, das ist ja unglaublich viel schon wert. Aber es gibt auch viele Menschen, müssen wir sehen, die durch diese Frage zu der Erkenntnis kommen, dass es keinen Gott geben kann. Viele Atheisten begründen das auch, dass sie keinen Gottesglauben haben mit dieser Aussage, dass sie sagen, wer so viel zulässt, wer so viel Bösem in dieser Welt, kann es keinen Gott geben. Das hat ein Dichter, den ich sehr lieben gelernt habe über die Jahre, der russische Dichter Dostojewski in seinem letzten Werk, Die Brüder Karamasow, in einer unvergleichlichen Weise aufgearbeitet, wo er einen dieser Brüder eben zu einem anderen sagen lässt, im Blick auf unendlich viele Kinder, die unschuldig sterben, sagt er, ich kann nicht glauben. Es kann keinen Gott geben, denn wenn es ihn gäbe, dann würde er eingreifen. Und in dieses, da klinken sich ganz viele unserer Zeitgenossen ein. Du kennst sie, ich kenne sie. Und ich weiß nicht, ob man es ihnen verübeln kann. Ob das uns so überraschen darf, dass Menschen zu der Logik kommen. Ich möchte an dieser Stelle den Atheismus und den Naturalismus in dem Sinne als Weltbild, wo man überhaupt nicht von einer Existenz Gottes ausgeht, jetzt mal nicht groß thematisieren. Das ist auch ein Konzept, das man haben kann. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Konzept eines Gottes bessere Antworten finde, als wenn ich das Konzept ohne Gott wähle. Aber das wäre mal ein spannendes Diskussionsthema an einer anderen Stelle. Wir haben auch eine Menge Fragen als Christen mit dem Konzept Gott. Aber so völlig auf eine Gottesidee zu verzichten, ich glaube, da kommt man in größere Schwierigkeiten. Bleiben wir also beim Konzept mit Gott. Aber dazu gibt es eine uralte philosophische Aussage oder ein Argument, das schon so alt ist wie, es kommt von den Griechen schon her, und ist endlos oft wiederholt worden. Manche kennen es vielleicht noch aus dem Philosophieunterricht, aus dem Religionsunterricht. Dieses alte Argument über die Güte Gottes und die Allmacht Gottes. Man sagt, wenn Gott gut wäre, dann würde er seine Geschöpfe vollkommen glücklich machen wollen. Und wenn Gott allmächtig wäre, dann würde er dazu fähig sein, genau das zu tun. Nun, da viele Menschen nicht glücklich sind und Schlimmes erleiden müssen, kann Gott also entweder nicht gut sein oder nicht allmächtig. Nicht gut und nicht allmächtig. Man macht also Gott irgendwie auch zum Schuldigen, und das finde ich ja interessant auch, dass wir grundsätzlich, wenn es um Leiterfahrungen geht, immer sofort auch nach einem Schuldigen suchen. Das ist auch jetzt bei dem Bahnunglück. Das hat mein Sohn heute noch am Telefon gesagt, der Lou gesagt, das ist ja interessant, dass man da sofort einen Schuldigen suchen muss. Keiner weiß wirklich, was passiert ist, aber irgendwer muss schuld sein. Wir suchen Schuldige, das ist so, so sind wir gemacht. Hat vielleicht etwas damit zu tun, dass wir ein eingebautes Gerechtigkeitsempfinden haben? Ich frage mich auch, wo kommt das her? Ich glaube, wir haben das. Es ist eine Frage, die uns auch bewegt, manchmal auch, um die Schuld von uns wegzuweisen, aber auf jeden Fall, wir suchen einen Schuldigen. Und bei der Leitfrage ist man sich oft relativ einig, dass Gott auf die Anklagebank gehört und dass man ihn zur Rede stellen muss. Gott, warum? Als ob wir in der Position sind, Gott Fragen zu stellen. Eigentlich, wenn Gott Gott ist, ihr Lieben, schon per Definition, dann ist er derjenige, der Fragen stellt. Oder er ist nicht Gott. Ihr Lieben, dass wir Gott auf die Anklagebank setzen, ist in verschiedener Hinsicht irrational. Eben einmal deshalb, weil wenn er Gott ist, sind wir diejenigen, die die Fragen zu beantworten haben. Der zweite Grund, warum das Ganze sehr irrational ist, ist, dass wir ja interessanterweise Gott nicht für das Gute verantwortlich machen. Aber sobald es heiß wird, da denken wir an ihn. Das ist auch irrational und in sich nicht logisch, nicht schlüssig. Wenn ich zum selben Maß, wie ich Gott auch für die guten Dinge des Lebens verantwortlich mache und ihm danke, dann auch ihm das Böse zuordne, dann ist das noch anders. Aber das Maß stimmt meistens nicht bei uns. Und das dritte Argument, warum diese Anklage gegen Gott irgendwie nicht rational ist, ist die Tatsache, dass die Verhältnisse auch irgendwie uns das Recht absprechen, Gott anzuklagen, weil unser eigener Anteil am Leiden dieser Welt so unfassbar groß ist. Also wenn wir das Leiden dieser Welt anschauen und nach dem Warum fragen und wer schuldig ist, kommen wir zu einem sehr, sehr großen Anteil zu uns Menschen. Egal um was es geht, ich glaube, meistens können wir ein Problem zuordnen zu einem direkten oder indirekten Verschulden durch Menschen. Gott löst keinen Krieg aus. Und ich weiß auch nicht, ob Gott Krebs auslöst. Gott löst nichts Böses aus. Und das Böse in dieser Welt ist zu einem guten Teil auf das zurückzuführen, wie wir Menschen mit dieser Umwelt, mit uns selber umgehen und miteinander. Oder auch über das, wie wenig wir tun, um das Böse zu verhindern oder zu helfen. Ihr Lieben, wir kommen nicht raus. Wenn es um die Schuldfrage geht, da gehören wir auf die Bank und nicht Gott. Bei allen offenen Fragen, die wir noch haben dürfen an Gott. Aber ihr Lieben, diese Anklage an Gott ist letztendlich nicht logisch, nicht rational, nicht berechtigt. Die Frage ist wirklich, warum machen wir Gott denn für all das verantwortlich? Ich würde natürlich vorschlagen, dass wir unsere Fragen stellen, dass wir sie auch an Gott stellen, aber ich möchte uns einladen, dass wir in all diesen Fragen übers Leiden sie nicht gegen Gott richten, sondern sie von Gott her denken. Das ist meine Einladung. Können wir uns darauf einigen, dass wir Gott von der Anklagebank nehmen und dass wir sagen, Gott, aber ich habe Fragen, aber lass uns das mit dir und von dir her versuchen zu lösen. Und dazu lade ich euch ein, nicht gegen Gott denken, sondern mit ihm und von ihm her. Und wenn wir das tun, dann werden wir bald merken, wenn wir auch die Bibel öffnen, wenn wir hören, was uns die Bibel sagt, dann werden wir merken, dass Leiden, Schmerz, Sterben und überhaupt das Böse niemals Gottes Idee war und auch nie zu seinem Konzept für diese Welt gehört hat. Warum? Weil Gott eben durch und durch gut ist. Das passt in sein Konzept von dieser Welt, von diesem Universum nicht hinein. Gott ist gut und er hat das Böse nicht erschaffen. Auch das Leiden ist nicht seine Idee. Er hat sich ursprünglich eine andere Welt gedacht und auch gemacht. Weil er gut ist, durch und durch. Aber ja, er lässt das Böse zu. Er lässt das Sterben zu, er lässt den Schmerz in dieser Welt zu. Und ich möchte euch sagen, auch das hat damit zu tun, dass er gut ist. Warum? Gott ist die Liebe in Person. Und Liebe muss immer eine Option zur Enttäuschung und zum Counterpart lassen. Das Gute muss immer auch die Option zum Bösen lassen. Das Gute darf sich nie aufdrücken und aufzwängen, sonst wäre es keine Liebe. Das Licht muss auch die Finsternis zulassen. Das ist ganz wichtig. Sonst wäre Liebe keine Liebe, wenn sie nicht auch zulassen würde, dass es was anderes geben darf. Und das hat Gott zugelassen. Er hat zugelassen, dass sich in seiner Engelwelt einer seiner Engel gegen ihn auflehnt. Und damit zum Urheber allen Bösen wurde. Das war der Teufel. Gott hat dann auch zugelassen, dass der Mensch sich von ihm löst und sein eigenes Ding macht. Wir kennen die Geschichte von dem Sündenfall. Übrigens angestiftet durch diesen Teufel, diese Urmacht des Bösen. Und dann haben wir gesehen, dass der Mensch beginnt, Gott zu spielen. Gott sozusagen auf Urlaub schickt, wie wir heute schon mal gehört haben, und sagt, wir übernehmen Gott, wir übernehmen deine Rolle als Gott und wir entscheiden, was gut und was böse ist für uns. Und wir kennen diese Rebellion des Menschen, er löst sich von Gott, von diesem guten Gott und ist damit völlig überfordert. Der Mensch ist damit überfordert, in einer guten Welt auch einen guten Zustand zu erhalten. Er kann ja nicht einmal in seinem eigenen Herzen einen guten Zustand erhalten. Der Mensch ist Gott los geworden und damit auch das Gute in sich und hat sich gelöst und auch geöffnet für das Nicht-Gute. Und ihr Lieben, das war das Einfallstor für das Leiden und für den Schmerz in dieser Welt. Das war nicht Gottes Idee, aber es war seine Entscheidung, das zuzulassen, weil er Liebe ist. Wenn er das nicht getan hätte, dann könnten wir ihm nie sagen, dass er gut ist, weil wer dem anderen keine Option lässt, ihn zu enttäuschen. Das ist aufgezwängte Liebe und das ist keine Liebe, ihr Lieben. Gott musste das zulassen, weil er die Liebe in Person ist. Deshalb widerspricht das Leiden in dieser Welt nicht der Güte Gottes, weil ihm seine Liebe keine andere Wahl ließ. Und natürlich aber ist Gott auch allmächtig in all dem und jetzt könnte man sagen, er könnte ja dann auch das Böse verhindern. Nein, aus dem gleichen Grund eben nicht. Er könnte es theoretisch, aber seine Liebe sagt, nein, ich muss das laufen lassen, weil ich habe dem Menschen eine Autonomie gegeben, eine Freiheit. Und ich habe das gewählt, diese Option, dass es eben auch in dieser Welt sowas kommen darf, geben darf. Natürlich wissen wir, auch aus der Bibel, Gott kann eingreifen, denn er ist allmächtig. Und er tut's ab und zu auch mal. Er kann auch dem Guten zum Sieg verhelfen. Er kann vor Unglück bewahren. Das tut er immer wieder, aber nicht immer. Und er sagt letztendlich, Daniel, du musst grundsätzlich akzeptieren, dass die Welt so ist, wie sie ist. Weil ich es zugelassen habe, aber weil ihr Menschen es gewählt habt. Weil ihr es verursacht habt. Ihr müsst Verantwortung übernehmen, sagt er. Eigentlich, ihr Lieben, müsste man deshalb im Blick auf das Leiden dieser Welt und auf das unfassbar Böse, was Menschen einander antun können, müsste man sich wirklich diese Frage stellen, warum um alles in der Welt hat Gott noch nicht den Deckel drauf gemacht? Warum leben wir noch? Warum dürfen wir noch so eine Schönheit genießen, wie wir was bei uns im Land haben dürfen? Warum sind wir noch gesund? Warum all das unverschämt und unverdient Gute in dieser Welt? Warum? Haben wir es verdient? haben wir nicht? Und das wäre eigentlich die Frage. Und ihr Lieben, auch das lässt sich natürlich nur beantworten mit derselben Antwort. Weil Gott Güte ist, weil er Liebe ist. Weil er sich das aus seiner Gnade heraus wünscht, uns zu beschenken. Und ja, auch eine gefallene Schöpfung in all ihrem Zerbruch redet immer noch von einem sehr guten und sehr mächtigen Gott. Gut, aber das ist jetzt das eine. Jetzt möchte ich aber hier etwas anderes aufbringen. Und das ist, dass wir bei der Frage nach dem Leiden nicht bei dem Warum stehen bleiben dürfen. Wir haben die Sache mit dem Wer geklärt. Wir haben über das Warum gesprochen, aber wir dürfen nicht bei dem Warum stehen bleiben. Ganz einfach, weil wir darauf einfach kaum Antworten finden. Wir müssen den Weg finden zum Wozu. Wozu kann Leiden bei aller Not, bei allem Schmerz, bei aller Ungerechtigkeit auch dienen? Und zwei Namen habe ich hier mitgebracht, zwei Personen, an denen ich das festmachen möchte. Das eine ist der Viktor Frankl, ein österreichischer Psychologe, Psychiater, der als Jude selbst im KZ war und das KZ überlebt hat. Und diese Zeit im KZ hat ihn unglaublich viel gelehrt. Er hat um sich herum viele, viele Juden sterben sehen. Und er selbst hat überlebt und andere mit ihm. Und er hat sich nachher gefragt, warum haben wir überlebt und andere nicht? Und er hat daraus die sogenannte Logotherapie dann entwickelt. Das ist die Frage nach dem Sinn auch im Leiden. Bei allem Leiden dieser Welt, sagt er, ist das größte Leiden des Menschen nicht das Leiden selbst, sondern das Leiden an der Sinnlosigkeit. Und wenn ich nicht weiß, solange ich nicht weiß, wofür ich etwas leide, schaffe ich es nicht. Aber sobald der Mensch weiß, worauf er hinlebt, was ihn erwartet, was er hofft, da hält er eine Menge durch. Das ist Viktor Frankl, der vor nicht allzu langer Zeit gelebt hat mit seiner Logotherapie. Wir müssen nach dem Wozu fragen. Wozu darf sogar ein KZ dienen? Was könnte ich vielleicht aus meiner Krankheit lernen? Der zweite Name, den ich mitgebracht habe, den müssen wir mitbringen. Er wäre sonst beleidigt, denn er wird immer zitiert, wenn es um die Leidensfrage geht. Das ist der gute alte Hiob. Wir können nicht über das Leid reden, ohne auch den Hiob zu erwähnen. Da kommt man nicht drum herum. Und bei ihm geht es ja nicht nur um die Frage des Leidens. Beim Hiob geht es ja noch um eine zweite Frage dazu. Da geht es nämlich um die Frage des Leidens des Gerechten. Dass jemand Böses was Böses erlebt, das verstehen wir alle noch. Strafe muss sein. Aber dass ein guter Mensch Böses erlebt, das will uns nicht rein. Und Hiob wird uns vorgestellt als ein gerechter Mann, der so lebt, dass Gott seine helle Freude an ihm hat. Und dann ist aber ganz interessant, dass uns in dieser Geschichte erzählt wird, dass der Teufel bei Gott anklopft. Die beiden sind also im Gespräch, dieser Urgründer des Bösen und auch der Uranklager aller Menschen. Der Teufel kommt und sagt, Gott, Augenblick mal, der Hiob ist so gerecht, sagst du. Wetten, dass der nur deshalb so gut ist, weil es ihm so gut geht. Lass ihn ein bisschen leiden, Gott, und wehe, er kündigt dir seine Treue auf. Oder, ja, ich verspreche dir, er kündigt dir seine Treue auf. Und Gott, interessanterweise, lässt sich darauf ein und lässt wieder zu, dass Hiob durch den Teufel jetzt in große Not kommt, der ihm ganz viel wegnimmt und er kommt, also da kannst du alles aufzählen, was ein Mensch leiden kann. Er hat es erlitten und hat alles verloren, was man verlieren kann. Er leidet, dieser gerechte Hiob, aber das Interessante ist, er stellt auch seine Fragen, aber er verzweifelt nicht an Gott. Und die Antwort nach allem, wenn ihr das mal lesen wollt, ich möchte euch das ermutigen, das Wochenende ist noch lang, lest euch mal das Buch Hiob, ganz spannendes Theater. Und die Antwort bei all dem auf die Frage nach dem Leiden ist von Gott her, ich gebe dir keine Antwort, Hiob, auf das Warum. Meine einzige Antwort ist eine Aufforderung, lass mich einfach Gott sein. Lass mich einfach Gott sein. Das als ganz armes Beispiel ist es vielleicht, wenn ich als Vater mit meinen vier Kindern immer wieder im Alltag meinen kleinen Kindern manches zugemutet habe und ihnen gesagt habe und sie sich beschwert haben und sagten, Papa, warum dann konnte ich ihnen hier und da mal manche Antworten geben. Manches konnte ich erklären, aber immer wieder musste ich sagen, pass mal auf, ich bitte dich, das jetzt einfach zu tun, weil du mich Papa sein lässt. Und glaubst du, ich war damals vielleicht 35, 38 Jahre alt, ich bin 38, du bist 8. Das ist der Grund, warum ich dich bitte, mir einfach zu vertrauen. Ich habe etwas mehr gelebt, ich verstehe vielleicht etwas mehr vom Leben, ich bin zuständig für dich, ich habe Verantwortung für dich und ich bitte dich jetzt, mir zu gehorchen, mir zu vertrauen. Ich bin Vater, du bist Kind. Das ist ein einfaches Beispiel dafür, dass Gott uns sagen lässt, auch durch den Hiob, lass mich einfach Gott sein. Und das tut Hiob dann am Ende mit dem Ergebnis, dass er am Ende dann alles zurückbekommt von Gott. Test bestanden. Und dann heißt es, dass Hiob als Fazit ausdrückt, bisher hatte ich nur vom Hörensagen von dir vernommen, Gott. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Leiden. Kann es sein, dass uns das Leiden auch dienen muss? Unter anderem dazu, dass wir mehr von Gott verstehen. Dass es uns nicht unbedingt von Gott trennen muss, sondern vielleicht näher zu Gott bringt. Kann es sein, wie beim Hiob, dass wir plötzlich aus dem Leiden heraus mehr von Gott verstehen? Der Psalm 22 ist erwähnt worden, ihr könnt euch dazu notieren, Psalm 73, übrigens unser Hochzeitspsalm, vor fast 30 Jahren gewählt, beginnt auch mit so einem verzweifelten Mann. Ich werde das nie vergessen, Traupredigt bei uns damals vom Jim Breen, einem Amerikaner, und sein erster Satz bei meiner Hochzeit war, Psalm 73 ist das Wort, das Bekenntnis eines zutiefst frustrierten Mannes. Dachte ich, Jim, wo willst du hin? Das ist mein Hochzeitstag. Aber er ist dann richtig gelandet. Aber dieser Psalm, der spricht davon, dass ein Mann Gott nicht versteht, an Gott verzweifelt, weil er sich vergleicht und sagt, schau mal, den Bösen geht's gut und den Guten geht's böse, geht's schlecht. Gott, ich verstehe dich nicht, bis er dann sagt, bis ich in deinen heiligen Tempel kam, bis ich lernte, die Dinge von dir her zu denken, Gott. Und dann kommt er dann dazu, sagt, wenn ich nur dich habe, habe ich genug, Gott. Wenn auch mir Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Psalm 73, gleiche Botschaft wie Psalm 22, wie Hiob, dass uns das Leiden mitunter auch in ein tieferes Verständnis von Gott bringen kann. Also, wir haben schon so manches an Lektionen entdeckt. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Wir sollen uns dem Leiden nicht verweigern, sondern es als Teil dieser Welt und unseres Lebens akzeptieren. Dabei sind wir eingeladen, nicht gegen Gott zu denken, sondern von ihm her. Wir sind eingeladen, Gott Gott sein zu lassen und uns damit als Geschöpfe und Menschen auch in aller Begrenztheit einfach Menschen sein zu lassen. Übrigens auch mit unserer menschlichen Verantwortlichkeit. Wir sollen nicht beim Warum stehen bleiben, sondern zum Wozu kommen und die Möglichkeiten entdecken, die auch im Leiden zu finden sind. Denn Gott kann in seiner Liebe und in seiner Allmacht dazu verhelfen, dass selbst das Böse und der Schmerz uns noch dienen kann. Jetzt habe ich ein Zitat von einem geistlichen Autor aus Amerika, ein zeitgenössischer Autor, Timothy Keller, aus einem sehr guten Buch über das Böse und den Schmerz. Timothy Keller sagt, das, was Gott uns gibt, ist genau das, worum wir beten würden, wenn wir wüssten, was Gott weiß. Das ist eine starke Aussage. Das, was Gott uns gibt, ist genau das, worum wir beten würden, wenn wir wüssten, was Gott weiß. Weil ich bin der Achtjährige, Papa ist aber 38. Gott ist Gott, ich bin nicht Gott. Das heißt, Gott lässt niemals etwas zu, was er nicht auch zum Guten in meinem Leben dienen lassen kann. Er weiß mehr, er sieht mehr. Starke Aussage. Kann man gern auch diskutieren. Übrigens, ich liebe es auch ein bisschen aufzuregen und ich liebe Widerspruch. Der Abend ist noch lang. Wozu kann denn Leiden dienen? Ihr Lieben, dieser Frage möchte ich noch etwas weiter nachgehen. Diese Frage nach dem Wozu. Zwei Vorbemerkungen. Das eine ist, es kann grundsätzlich zum Better oder zum Bitter dienen. Das Leiden kann mich better machen oder bitter. Es kann mich besser machen oder verbittert lassen. Es kann beide Auswirkungen haben. Leiden kann gut oder schlecht wirken, ist das eine. Es muss nicht das eine oder andere sein, es kann beides sein. Und das zweite ist, Krisen sind Chancen, haben wir gesehen, aus Schmerzen ist schon so manches Schöne geboren worden. Bei uns in der Familie sind 4 wunderbare Kinder unter Schmerzen zur Welt gekommen. Aus Schmerzen wird vieles geboren. Das soweit als Vorbemerkung. Aber dann Frage, wozu kann Leiden noch dienen? Wir haben am Hiob schon gesehen, ich habe mehr von Gott erkannt. C.S. Lewis hat einen ersten Punkt einzubringen. Und das ist, dass C.S. Lewis übrigens auch das eine Empfehlung, ein knallharter Atheist, hochintelligent, der war ein sehr argumentierender Atheist, bis er irgendwann überrascht war von Gott und von Gott überwältigt wurde und dann ein enorm starkes Sprachrohr auch für den christlichen Glauben wurde in England. C.S. Lewis, wir kennen ihn von Narnia. Er hat etwas gesagt, Gott redet auf vielerlei Weise, aber der Schmerz ist Gottes Megafon. Der Schmerz ist Gottes Megafon. Kann es sein, ihr Lieben, dass wir im Schmerzen Dinge hören und wahrnehmen, die wir vorher nie gesehen haben? Dass wir Gott reden hören? Warum in meiner seelsorgerlichen Arbeit sind die meisten der Menschen, die zum Glauben kommen, zu einer bewussten Entscheidung, Gott zu vertrauen, aus Krisen herausgekommen? Warum ist das so? Warum entsteht in der Krise, in der Krankheit, in der Angst Glaube? Warum ist das so? Das ist ein Geheimnis. Das zweite hat uns Paulus zu sagen im Römer 5, wo er sagt, wir rühmen uns der Bedrängnis, wir sind stolz darauf, wenn es heiß wird. Paulus, hallo, der hat schon ein paar schräge Aussagen, der Kerl. Der sagt das. Warum? Er sagt, weil wir in der Schwierigkeit, in der Bedrängnis Geduld lernen. Zweites Ding, was wir im Leiden lernen können, ich glaube, dass wir darin die Bewährung lernen, die Geduld, ein dickes Fell entwickeln, Leidensfähigkeit. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass wir in unserer westlichen Welt sowas von verlernt haben, zu leiden. Wir sind so dünnhäutig. Wir halten nichts mehr aus. Krisen lassen uns stark werden, leidensfähig werden, sagt Paulus. Das dritte ist, ich glaube, dass Leiden zusammenschweißt und ganz tiefe Beziehungen ermöglicht. Wenn Menschen miteinander durch schwierige Zeiten gehen, dann lernen sie sich gegenseitig kennen, wie sie sich in den guten Zeiten nie erkennen lernen würden. Die Krisen schweißen zusammen. Es bringt Tiefe in die Beziehung. Können wir auch als Ehepaar von bezeugen. Die Zeit der Krankheit unserer ältesten Tochter war eine furchtbare Zeit. Aber es hat zusammengeschweißt. Wie selten etwas anderes. Das nächste, was ich sagen würde, ist die Läuterung. Leiden, ihr Lieben, ich habe es mal mit dem Begriff der Läuterung benannt, aber im Leiden, da geschehen spannende Sachen. Prioritäten verschieben sich. Wenn du bei einem guten Essen sitzt und einen Telefonanruf kriegst, dass deine Tochter oder dein Partner im Autounfall war, dann isst du das Essen nicht mehr zu Ende. Du vergisst sogar zu zahlen. Du springst raus und willst nur noch dahin. Das Essen ist nicht mehr wichtig. Es geht um die Not da draußen. Und in der Not, im Leiden, verschieben sich plötzlich Prioritäten. Das sagen ganz viele, die durch schwere Zeiten gegangen sind, dass ihnen das, was vorher wichtig war, heute gar nicht mehr so viel wichtig ist, so viel zählt. Da passiert etwas, da entwickelt sich auch Charakter im Leiden. Das hat übrigens damit zu tun, dass Leiden eigentlich Gift ist für unser Ego. Leiden ist sehr demütigend, weil wir an unsere Grenzen geführt werden. Und das ist sehr schlecht für unser Ego, aber sehr gut für unseren Charakter. Und deshalb ist Leiden auch eine gute Schule für unseren Charakter. Als Diamanten müssen wir geschliffen werden. Und das passiert oft eher in den schweren Dingen. Reife- und Umdenkprozesse, das ist alles im Leiden. Und ich glaube, du siehst einen Film vor dir ablaufen, weil das deine eigene Geschichte ist. Und dann ist da etwas anderes. Wenn es ums Leiden geht, dann können wir natürlich eine Menge Wissen angelesen haben und auch diese Predigt ist manches, was man so mitnehmen kann. Aber im Leiden selbst, ihr Lieben, ist das Wissen relativ. Es hilft auch relativ. Du musst einfach durch. auch in manchen offenen Fragen. Aber was du im Leiden und im Durchstehen lernst, ist das, was ich Weisheit nennen würde und nicht Wissen. Im Leiden eignen wir uns manches an, was wir vorher vielleicht schon gewusst haben, was aber plötzlich Teil unserer Identität wird und wir wissen wirklich, wovon wir reden. Leiden macht weise. Also, Fazit, das Leiden hat durchaus auch, wenn wir von Gott her denken, auch die Möglichkeit, dass es uns vieles zeigt, vieles schenkt. Es darf ein Wozu im Leiden geben. Und ich frage mich, ob es vielleicht tatsächlich so sein kann, dass das Leiden uns mitunter manches vom wirklichen Leben zeigt, was wir vorher gar nicht sehen würden. Weil wir so mit dem Wohlbefinden, mit dem vermeintlichen Glück beschäftigt sind, dass wir die eigentlichen Dinge gar nicht sehen. Der Paulus hat das dann in Philipper 3 mal gesagt, es gab bei mir eine Menge Vorzüge. Ich bin nicht irgendwer, ich habe Titel und ich bin sagte, aber wisst ihr, ich habe was gelernt. Das alles erachte ich für Dreck. Und ich habe einen Wert entdeckt und das heißt Christus. Ich habe in all dem, was ich zurückgelassen habe und auch im Leiden vielleicht verloren habe, Jesus umso mehr gewonnen. Und ich glaube auch, dass ich als Christ, als westlicher Christ oft viel zu zart beseitet bin. Und ihr Lieben, wenn Gott unsere Gebete hört, was beten wir oft? Wir bitten ihn, dass er sich verantwortlich macht, uns vor Unbehagen zu bewahren, uns alles Tolle zu schenken. Und ja, wir brauchen ihn, damit wir ein schönes, glückliches Leben führen. Dabei ist das Gebet, das er uns eigentlich lehren will, dein Wille geschehe. Und kann es vielleicht sein, dass sein Wille in den schweren Tagen mehr zum Tragen kommt als in den guten? Wir bitten oft um Dinge, wo Jesus sagt, Mensch, hast du nichts Besseres zu beten? Hast du nichts Größeres zu beten? Ist das wirklich das, was dir wichtig ist? Dein Wille geschehe. Und ja, ich weiß genauso, dass wir einen Gott haben, der heilen kann, der hilft, der Wunder tut. Wir erleben das immer wieder, aber eben tut es erst nicht immer, weil er eben weiß, was für uns besser ist. Aber wir wissen, dass aus dem Leiden heraus Tolles geschehen kann und mir fallen so manche Leute ein. Ich werde nie vergessen, Thomas Defatsch im Rollstuhl hier vorne. Daniel, mein Unfall war das Beste, was mir geschehen konnte. Und er ist seit Jahren im Rollstuhl. Und er sagte, ich habe dadurch Christus kennengelernt. Ich habe das wahrhaft Wichtige entdeckt. Unfassbar. Das traut man sich gar nicht auszusprechen, wenn es nie von ihm gekommen wäre. Ein anderer, auch hier aus Meran, der mir gesagt hat, Daniel, meine gescheiterte Ehe und meine Firmenpleite war das Beste, was passieren konnte. Ich bin zur Besinnung gekommen. Ich habe Gott entdeckt und bin mit Gott im Reinen. Als bei uns die Frühstückspension geschlossen werden musste vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, weil wir keine Gäste mehr hatten, gerade aufgebaut, war das zunächst eine Katastrophe. Heute sagt meine Frau, was Besseres hätte uns nicht passieren können. Ich hätte mich nie getraut, das zu denken. Da muss schon Corona daherkommen und mir meine Gäste stehlen. Und heute macht sie eine neue Ausbildung, freut sich ihres Lebens und sagt, ich hätte mir nie erlaubt, das zu tun. Ihr Lieben, aus den Krisen heraus kann Gott etwas Wunderbares machen. Aber das wäre noch nicht alles. Wir müssen einen letzten Punkt noch hören. Warum lässt Gott das Gute zu? Die Frage ist, was ist denn das Beste? Was ist denn das eigentlich Gute? Das Leben bleibt schwierig, das ganze Thema bleibt paradox. Diese alte Frage nach der Liebe und nach der Allmacht Gottes, die darf uns auch noch weiter beschäftigen. Und die Frage ist ja auch, wenn wir Gott Gott sein lassen, wie sieht denn das konkret aus? Oder ich denke noch an den Borchert, an diesen Soldaten Beckmann, der sagte, wir brauchen einen neuen Gott. Für unsere Angst, für unsere Not, ein Ruf nach einem Gott, mit dem man was anfangen kann. Und ihr Lieben, die gute Nachricht ist, dieser Gott, der ist gekommen. Und dieser Gott hat sich ein ganz neues Gesicht gegeben und das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Beste, was Gott je zugelassen hat. Und das trägt den Namen Jesus. Jesus ist das Beste, was Gott je zugelassen hat. Warum? Weil nie war Gott mehr sich selbst als in Jesus. Nie war Gott mehr sich selbst als in Jesus. In Jesus zeigt dieser liebende und dieser allmächtige Gott sein Gesicht und er zeigt uns seinen Umgang mit dem Leiden dieser Welt. Jesus ist die Antwort auf die Frage nach dem Leiden. Wie macht das denn Gott? Ja, in Jesus nimmt Gott freiwillig seinen Platz ein auf der Anklagebank. Er demütigt sich, er steigt herab und er kommt uns Menschen so weit entgegen, wie es weiter gar nicht geht. In Jesus macht Gott sich eins mit unserem Leiden, mit allem Leiden dieser Welt, mit aller Bosheit dieser Welt. Jesus wird als illegitimes Kind geboren. Oh, da gibt's großes Leiden in den Familien. Sein wahrer Vater war vielen gar nicht bekannt. Jesus war kaum geboren und schon heimatlos. Vertrieben von einem boshaften Herrscher, in Lebensgefahr. Sein Leben lang war Jesus in Gefahr, war abgelehnt, angefeindet, erlebte Hass, bis er schließlich den Tod eines Verbrechers starb am Kreuz. Ihr Lieben, das ist der leidende Jesus. Und in dem begegnet uns der liebende Gott. Liebe in Person. Dostojewski. Was hat Dostojewski diesen einen Bruder auf die Anklagen des anderen Bruders sagen lassen? Wer Literaturfreund ist, das ist die Legende vom Großinquisitor. Die Antwort auf diese Frage, wo ist Gott in all dem Leiden, ist nach Dostojewski diese Geschichte, die Jesus als die Liebe in Person auf diese Welt kommen lässt und ins Gefängnis kommen lässt und leiden lässt und auch wieder sterben lässt. In seiner Liebe. Und Dostojewski sagt, die Antwort auf das Böse in unserer Welt ist niemand anderes als dieser Jesus in Knechtgestalt. Das ist die Liebe in Person, Gott. Aber er zeigt sich natürlich auch als der Allmächtige. Wo ist denn der Allmächtige, als Jesus am Kreuz hängt? Ja, da sehen wir natürlich seine Liebe. Aber da bleibt er nicht. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Der auferstandene Christus ist der Allmächtige. In Christus kommt Gott, der Liebende und der Allmächtige, uns entgegen. Und ihr Lieben, nur an Kreuz und Auferstehung lässt sich dieses Paradoxon von dem guten und dem allmächtigen Gott lösen. Das ist die einzige Lösung, die es in dieser Welt gibt. Die einzige echte Antwort. Warum lässt Gott das Böse und das Gute zu? Weil er uns in Christus sich selbst bewiesen hat und gezeigt hat, dass er das ganze Böse auf sich nimmt, auch die Schuld des Menschen, die auch an dem Leiden schuld ist, auf sich selber nimmt, die Strafe trägt, um aber dann einen Weg darüber hinaus zu zeigen, den Menschen nicht da stehen zu lassen, sondern wir dürfen mit dem lebendigen Jesus auch über das Leiden hinaus denken und gehen. Es gibt einen Weg der Hoffnung. Es gibt einen Weg in eine Zukunft, wo das Leiden und der Tod ausgespielt haben werden, wo es das nicht mehr gibt. Dank dem auferstandenen Christus. Ihr Lieben, an Kreuz und Auferstehung ist der einzige Ort, wo sich dieses Paradoxon, dieses Rätsel, diese Frage nach dem Leiden auflöst. Und deshalb sind wir eingeladen, dass wir von Jesus her auch dieses Thema mitnehmen. Ich möchte dir Mut machen, dass du in diesen Fragen mit Jesus deinen Weg gehst und ihm zunächst auch Danke sagst, dass er hineingestiegen ist und sich eins macht mit deinem Leiden. Dass du mir aber dann auch Danke sagst dafür, dass er dich nicht dort stehen lässt, sondern dass er dir Hoffnung gibt, Logo, ein Ziel, eine Sinnhaftigkeit, weil wir wissen mit Christus, dass es eines Tages ein vorbeigeben wird. Alles wird gut sein. Keine Träne, kein Schmerz mehr. Das ist die Vision in der Offenbarung 21 von der neuen Welt. Du weißt aber auch, dass da, wo du noch mitten im Schmerz bist, und das erleben wir als Christen natürlich noch, dass Christus dir persönlich zuspricht, Daniel, in deiner Schwachheit komme ich mit meiner Kraft zur Vollendung. Das ist Würde, ihr Lieben, dass unser Leiden, unsere Schwachheit Jesus dazu dienen darf, mächtig zu werden an uns. Und wie wird er mächtig? Indem er uns mächtig tröstet, indem er uns mächtig seinen Frieden schenkt, indem er uns an seinem Leben teilhaben lässt, an seiner Hoffnung. Und wir wissen durch Jesus, dass wir dem Leiden nicht ausgeliefert sind, dass wir dem Leiden nicht gehören, auch dem Bösen nicht. Das Leiden, das Böse, der Tod haben keinen Anspruch auf uns. Jesus aber mit seinem Leben, mit seiner Hoffnung er hat Anspruch auf uns. Und so könnt mal durch Jesus diese Worte ganz persönlich hören. Lies mal aus der Brille Jesu diesen Psalm 73 für dich. Jesus, wenn ich nur dich habe, habe ich genug. Du bist meines Herzens Trost. Lies mit Jesus Römer 8. Denen, die Gott lieben, die Jesus lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, auch die unguten Dinge. Lies mit Jesus gemeinsam Philipper 4. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir je verstehen, mit all unseren offenen Fragen. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wenn ich zu einem Abschlusstext kommen möchte, dann könnte ich bei euch mit euch stehen bleiben, bei dem Cyriakus Schnegers, der das Lied geschrieben hat, in dir ist Freude in allem Leide. Ich könnte auch bei Paul Gerhardt stehen bleiben, dem Liederdichter, der im 30-jährigen Krieg Frau und 3 Kinder verloren hat und dann geschrieben hat, warum sollt ich mich noch grämen, hab ich doch Christum noch, wer will mir den nehmen? Ich könnte die Frau Julie oder Julie Hausmann zitieren, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich könnte Dietrich Bonhoeffer zitieren. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Aber ich möchte eigentlich münden mit einem anonymen Gebet, geschrieben 1943 in Stalingrad, in einem Graben in Stalingrad. Und das darf dein Gebet sein, das darf all das zusammenbringen, das dürfen wir zu unserem Abschlussgebet machen. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer, und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgen Meer. Will traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht, dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief der Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld, wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei banger, tränenreicher Wacht, ein Glaubensfünklein dennoch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum will mein Herz und drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, dass gut die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja gingst durch kalte, finstre Nacht, halt fest an diesem sel'gen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Amen.